Wir werden uns heute mit einem alttestamentlichen Text befassen, Psalm 10, wie ihr aus den Unterlagen sehen könnt. Und er folgt dem Psalm 9, und im Psalm 9 war das Thema Gott, unsere Festung in der Not. Und heute beantwortet David uns die Frage: Gott, warum verbirgst du dich in der Zeit der Not? Die Frage wird gestellt: Warum verbirgst du dich in der Zeit der Not? Ich weiß, dass es für uns alle ein schwieriger Bereich ist, vor allen Dingen für Gläubige. Wie ertragen wir und erleben wir, wie leben wir durch eine Zeit der Not? Und vor allen Dingen dann, wenn die Gerechten leiden. Wie gehen wir damit um, dass die Gerechten leiden? Das ist ein Bereich, keiner von uns möchte durch diese Zeit durchgehen müssen, wo er miterlebt, an sich selber oder an anderen, dass sie leiden müssen, obwohl sie nichts getan haben. Keiner von uns sucht das Leid. Keiner von uns sucht die Not. Natürlich können wir alle darüber sprechen, aber wenn es uns persönlich dann trifft, dann sieht das schon ganz anders aus. Was können wir also lernen aus diesem Psalm? Was können wir lernen von David? Wir müssen lernen, und wir werden lernen, dass wir aus Glauben leben. Denn dann müssen wir erkennen, dass Jesus durch sein Wort sich uns offenbart haben und dass wir unsere ganzen Glauben auf das Wort Gottes stützen in einer Zeit der Not, in einer Zeit des ungerechten Leidens. Ich hoffe, dass ihr es wisst, aber ich muss euch wirklich enttäuschen und euch sagen, dass das Leben eines Christen kein Zuckerschlecken ist. Wer von euch zum Glauben gekommen ist und denen gesagt worden ist, wenn ihr erstmal Christen seid, dann geht das alles rund und alles ist in Ordnung. Leider muss ich euch enttäuschen, das ist nicht, was in der Bibel steht. Ich habe versucht zu suchen, aber es gibt viel mehr Bibelstellen, die das Entgegengesetzte sagen. Das Leben eines Christen, der es ernst meint, um den Herrn und sein Wort gehorsam ist, wird ein Leben in konstanter Opposition zur Welt sein. Denn die Welt hat Jesus und Gott abgelehnt. Lehnt ihn heute noch ab. Warum sollte es uns anders gehen als den vielen Glaubenshelden, zum Beispiel aus Hebräer 11? Wenn sie unseren Herrn Christus verfolgt haben, werden sie auch uns verfolgen. Hört mal auf Johannes 15, Vers 18 bis 21. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hättet die Welt euch lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das Eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie zu euch antun, um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Es gibt eben, wie gesagt, was ich schon öfters, glaube ich, erwähnt habe, auch in anderen Psalmen, es gibt das ein ganz gewisses Buch, das Buch John Fox, oder das Buch, das heißt das Buch der Märtyrer, das immer wieder auf den neuesten Stand gebracht wird. Ihr könnt das auf dem Internet sogar finden. Es wird immer wieder auf den neuesten Stand gebracht. Und da liest ihr die Zeugnisse, oder die Leute, die aufgezeichnet haben, die Zeugnisse derer, die um des Glaubens willen gelitten haben und gelitten haben bis zum Tod. Und ich sage euch nichts Neues, wenn ich euch sage, dass heutzutage in dieser Zeit, wie gesagt, was ich schon mal erwähnt hatte, 200 Millionen Christen verfolgt werden. 200 Millionen! Es wurde von Ungläubigen gesagt, dass es werden mehr Christen in unserer heutigen Zeit verfolgt als zu jeder anderen Zeit. Das haben Nicht-Christen gesagt. Warum sage ich das? Sollen wir uns, die Frage ist, sollen wir uns tatsächlich Sorgen machen darüber? Und ich sage, nein, wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen zu machen. Das ist das Verrückte an der Sache. Wir müssen uns überhaupt keine Sorgen machen. Verfolgung ist ein Teil des Lebens. Und wir als Christen sind die besten ausgerüsteten Menschen, mit Verfolgung und Problemen fertig zu werden. Psalm 10 ist der heutige Predigttext, wie gesagt, und er folgt dem Psalm, wo er sagt, dass Gott ist unsere Festung in der Not. Sagt er, wo bist du in der Not, Gott? Wo bist du denn? Am Ende der beiden Psalme ist deutlich, dass Gott die Oberhand behält und gerecht richtet und den Armen, Weisen und Unterdrückten Recht schafft. Es gibt ein Happy End. Alles wird gut. Alles wird gut. Und das muss man auch sagen. Und ich sage nicht, dass es ein Happy End ist, wo es keine Tränen gibt, wo es keine Schmerzen gibt. Ein wirkliches Happy End. Aber das ist so viel tiefer, so viel wichtiger als die äußerlichen, materiellen Dinge dieser Welt. Ich habe darüber nachgedacht. Was ist das? Was ist das? Was ist Leid? Ja, weißt du, so viele Menschen geben so viel Geld und Energie aus, um dem Leid zu entfliehen. Obwohl das wahrscheinlich das Beste ist, was wir brauchen, damit wir den Herrn besser kennenlernen. Wir machen genau das Entgegengesetzte von dem oft. Und ich will euch das nicht unterstellen, aber das ist so. Wir tun es. Ich selber suche mir nicht einen Ort aus, wo ich hinfahre, wo ich Probleme habe, sondern ich suche mir den Ort aus, wo ich Ruhe habe und geborgen und schönes Wetter habe. Aber ganz ehrlich gesagt, ist das wirklich das, was unser Ziel sein soll? Folgendes. Wir in biblischer Seelsorge haben wir einen wichtigen Vers, den wir immer wieder ansprechen. Immer wieder ansprechen. 1. Korinther 10, 3. 13. 1. Korinther 10, 13. Folgendes. Er hat euch bisher nur menschlichen Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Hört genau hin. Sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr ihn, dass ihr sie ertragen könnt. Punkt ist, er sagt an keiner Stelle, sagt die Bibel, dass wir kein Leid haben werden. Es sagt an keiner Stelle, dass wir nicht in Versuchung kommen. Dieser Welt. Und die hat alles darauf abgesehen, dass ihr alle runtergezogen werdet. Er sagt, wie ist der Teufel ist wie ein Löwe, der will euch am liebsten untauglich machen. Gott verschafft einen Ausgang, einen Ausweg durch die Not hindurch, nicht aus der Not heraus, durch die Not hindurch. Es ist eine extrem wichtige Predigt, Leute. Das ist, wir als Deutsche haben das Problem, dass wir nicht wissen, was Not ist in dem Sinne. Wie die meisten, die Not erlebt haben, ich will das jetzt nicht allen unterstellen, sind tot. Zweiter Weltkrieg. Und wenn die noch Lebende waren, die waren oft so jung, dass sie das gar nicht wirklich miterlebt haben. So. Und der Punkt ist, wir haben das Glück, wir können dankbar sein für die Zeit, in der wir in einer Ruhe leben, wo auch Timotheus von spricht, 2. Timotheus, dass wir darüber dankbar sein sollen, aber die Zeit nutzen sollen, das Evangelium weiterzugeben. Also was lernen wir aus einer Zeit der Not, wovon David spricht im Psalm 10? Erstens, gerechte Christen müssen mit der Not rechnen. Sie kommt und ist jetzt schon da und die Not ist sehr schwer. Das dürfen wir lernen. Die ist da. Nur weil sie jetzt nicht hier sind, sind 200 Millionen Menschen trotzdem verfolgt. Die Christen sind die Brüder und Schwestern von uns sind. Denkt dran. So, zweitens, es gibt einen Weg durch die Not und der baut sich allein auf einen festen Glauben auf Gott auf. Einen festen Glauben auf Gott. Die Voraussetzung ist, dass du einen festen Glauben haben musst, der sich allein auf die Offenbarung der Schrift beruht. Und ich sage allein, ihr werdet Erfahrungen haben, wo ihr sagt, oh, ich habe schon erlebt, wie Gott durchträgt. Das stimmt, das ist subjektiv wahr. Aber diese Erfahrung ist objektiv auf die Schrift gebaut. Mit anderen Worten, die Schrift ist unser Fundament. Und das wackelt nicht, das ist absolut wahr. Da ist nichts dran zu rütteln. Warum, und jetzt die erste Frage, sagt er, warum, Gott, bist du so fern in einer Zeit der Not? Herr, warum stehst du so fern? Verbirg dich in der Zeit der Not. Es gibt drei Dinge, die wir lernen, wenn wir eine Zeit der Not erleben, warum wir sie erleben, wie böse wir selbst sind, wie böse die Welt ist und wie groß Gottes Gnade ist. Wie böse wir selbst sind, jeder von uns Sünder, aber wir wissen gar nicht, ich weiß nicht, ob ihr mal an euer Herzen geguckt habt und das mal gegenüber der Heiligkeit Gottes gestellt habt, dann bin ich manchmal unter einem Schock. Muss mich jemand aufwecken, weil ich erkennen muss, dass da nichts Gutes ist an mir, es sei denn in Jesus Christus. Und dass die Welt böse ist. Alles, was um uns herum ist, es scheint, was Gold ist, das glänzt, das denken wir, das glänzt, ist nicht alles Gold, was glänzt. All das, was so schön aussieht äußerlich, ist nicht so gut. Jemand sagt, Deutschland geht es ja super gut. Ich sage, ja, toll. Wir haben mehr Geld als je zuvor. Alle fahren Mercedes, nicht alle, aber die meisten. Ihr vielleicht nicht, aber sehr viele fahren Mercedes. Ich habe tatsächlich mit einem gerade im Auto gesessen. Ich sehe das, dass wir ein Wachstum erleben bei uns im Osten. Und weil ich sehe, die Leute um mich herum, die haben immer neue Wagen, neue Spielzeuge, neue Motorräder und weiß ich was alles. Und offensichtlich geht es ihnen gut. Er sagt, ja, bei mir ist es ja überhaupt nichts. Bei mir fahren nur noch Audis und Mercedes rum und Porsche und BMW. Aber die Sache ist, im gleichen Moment sehen wir den Verfall der Moral. Ich habe noch nie so eine moralisch kaputte Welt gesehen. Und wenn du mit Rechtsfragen auseinandersetzen musst, dann wirst du oft Unrecht kriegen, obwohl du Recht hast. Einige von uns wissen das sehr wohl, dass sie vom Gericht selbst nicht Recht bekommen, obwohl das eindeutig ihr Recht war. Die Frage des Warums wird kommen und dann sollen, warum leiden wir? Und dann sollen wir uns auf seine Verheißung der Schrift erinnern und daran denken, dass die Brüder und Schwestern vor uns auch durch die Zeit der Not hindurchgegangen sind und im Glauben standhaft festgehalten haben. Denkt an die Leute, die festgehalten haben. In Fragen des Warums steckt auch ein gewisser Vorwurf und ein Zweifel an der Liebe Gottes. Wie kann Gott, der gerecht ist, uns so leiden lassen? Und dann werden wir entsetzt sein von unserem bösen Herz. Wie können wir, die wir Tag und Nacht die Güte und Gnade Gottes erfahren haben, in der Zeit der Not ihn hinterfragen? Wie können wir das tun? Aber wir werden aber nicht anders als diese Fragen des Warums, die auch Hiob gestellt hat. 7-mal hat er sie gestellt. Gott hat ihn nicht geantwortet. Gott hat ihn nicht geantwortet. Trotzdem steht eines fest. Derjenige, der warum fragt, glaubt an den gerechten Gott, der für das Recht der Unterdrückten eintritt. Wenn du fragst, warum, dann gehst du an die richtige Adresse. Du fragst Gott. Du fragst nicht deinen Nachbarn. Du fragst nicht deine Ehefrau oder deinen Ehemann. Du fragst Gott, weil du weißt, dass er das schaffen kann. Er ist der Einzige, der Gerechtigkeit schaffen kann. Warum würden wir ihn fragen, wenn wir nicht von Gott erwarten, dass er in der Lage ist, Gerechtigkeit zu schaffen? Wir würden es nicht. Wir erwarten Gerechtigkeit. Das ist das Gute an der Sache. Das Gute, dass ihr zu Gott geht. Das Leid der Gerechten ist eben nicht ein vereinzeltes Thema, wie wir denken. Die ganze Bibel ist voll davon. Immer wieder spricht sie von dem Leid und den Prüfungen, die Menschen durchgemacht haben und wofür die Prüfungen gut sind. Und lass uns mal einige Bibelstellen zusammen lesen. Und ihr müsst eure Bibeln jetzt ausschlagen, denn ich habe einige Bibelstellen, die ich für sehr wichtig halte, die uns einfach vom Neuen Testament mal zeigen, was ist, wovon spricht man hier eigentlich? In 1. Petrus 1, Vers 6 sagt Petrus Folgendes, der schon einiges erlebt hat, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung. Okay, was waren die Anfechtungen, mancherlei Anfechtung? Es hört sich so nüchtern, so schön, ach, mancherlei Anfechtung. Hey, die wurden als Fackeln verbrannt in Rom, die Christen. Die wurden von Raubtieren zerfressen. Mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird. Lob und Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der, hört zu, wann? Bei der Offenbarung Jesus Christus. Nicht jetzt, später, in der Zukunft. Zweiter Vers. 1. Petrus 4, Vers 12 und 13. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandenen Feuerproben nicht befremden, als widerführe euch Fremdartiges. Auch interessant. Es ist nichts Fremdartiges. Ihr sollt euch daran gewöhnen. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus. Ihr leidet, das macht ihr wegen Jesus Christus. Freut euch, damit ihr euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Auch wieder. Wann? Wann, wenn er kommt? Ihr braucht jetzt nicht jubelnd. Aber ihr könnt dankbar sein, dass ihr das ertragen dürft. Matthäus 5, Vers 11 und 12. Glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügerisch jegliche böse Worte gegen euch reden, meinetwillen, um meinetwillen. Und dann sagt er, das hört da mal zu, wenn das geschieht, um meinetwillen, um Jesu willen, dann sagt er, freut euch, jubelt, denn der Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ihr seid unter euresgleichen, ihr sollt dankbar sein über die Verfolgung und das Leid um Jesu willen. Mal ganz, das sind alles Sachen, die Jesus auch gesagt hat oder Petrus zu der Gemeinde. Aber jetzt eine aktuelle Situation aus der Apostelgeschichte, wo die Jünger das tatsächlich erlebt haben. Kapitel 5, Vers 41 und 42. Hört euch ihre Reaktion an, ist erstaunlich. Apostelgeschichte 5, Vers 41 und 42. Es ist einfach cool, ich finde das super. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach und Leid um seines Namens willen zu ertragen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus Christus weiter zu verkündigen. Hey, habt ihr verstanden, was das ist? Die sagen, das ist ein Ziel, beziehungsweise die sind dankbar gewesen über dieses Leid. Und eine andere Stelle, Jakobus 1, Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Also die Perspektive sollen wir haben, was bewirkt Leid und Ausharren? Was bewirkt das Durchtragen durch die Not? Was hilft das uns als Christen? Standhaftes Ausharren. Standhaftes Ausharren bis ans Ende. Gott bereitet uns vor. Unsere Perspektive ist, wie gesagt, in die Zukunft, in die Herrlichkeit Jesu Christi. Einer der Apostel schreibt sogar, dass wir berufen sind zum Leid. Aber der Kontext ist echt interessant. Aus 1. Petrus 2, Vers 12 und 13 sagt er, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Gäste und Fremdlinge, wir gehören hier gar nicht hin. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seelen streiten und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, Aufgrund eures guten Wandels werdet ihr verleugnet. Also wir denken immer, wenn wir gut wandeln, dann wird nichts passieren. Gerade das provoziert die Welt, uns zu misshandeln. Ich will nicht sagen, dass ihr nicht gut wandeln sollt, aber der gute Wandel provoziert die Welt, euch zu verurteilen. Doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Es geht nicht um uns, es geht um Gott. Wir leiden, aber Gott kriegt die Ehre. Gott kriegt die Ehre. Wenn ihr das Buch, das heißt, glaube ich, John Fox, das Buch der Märtyrer, lest, dann werdet ihr Sachen lesen, die sind grausam. Aber ihr werdet immer wieder lesen, wie Menschen, Christen gelitten haben und durch ihr Leid sind andere Menschen zum Glauben gekommen, weil sie gesehen haben, wie der gelitten hat. Das gibt es ja gar nicht. Er hat trotzdem Gott angebetet, trotzdem Gott gepriesen. Und das waren viele Frauen, die gestorben sind. Nicht nur Männer oder Prediger, denkt nicht dran. Das waren auch Schwache, auch Kinder mussten sterben. Es wird erwartet, dass wir Nachfolger Christi verleugnet werden und dass wir wirklich angefochten werden. Einige Verse schreibt Petrus weiter, in Kapitel 2, Vers 19 und 21, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen. Hört mal zu, was da steht. Dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt. Es gibt ein Buch, das heißt In deinen Fußstapfen nachfolgen, ganz Klassiker. Das habe ich einen Sommer benutzt, um mit einer ganz großen Jugendgruppe damals in einer Gegend jeden Tag wie Jesus zu leben. In seinen Fußstapfen folgen, haben wir gesagt. War interessant, wenn wir immer das Richtige tun, immer fragen, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Er wird auf jeden Fall nicht wegrennen, wenn er gelitten hat, denn er hat für uns am Kreuz gelitten, damit wir heute auch das Abendmahl feiern können, an eine Erinnerung daran, dass wir durch ihn Gnade bekommen haben. Jesus bezeugt seinen Jüngern selber, wenn euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vorher gehasst hat. Wir haben das am Anfang gelesen. Durch Gottes Wort werden wir vorbereitet, Leid und Not um Christi willen zu ertragen. Ein Leben in der Nachfolge hat Konsequenzen, wie wir auch von den jüngsten Geschichten einfach immer wieder erleben. Das Prinzip, wenn wir Christen sind, sind wir Nachfolger Jesu. Als Nachfolger Jesu der Nachfolger Jesu wird nicht größer sein als Jesu. Deshalb werden wir von der Welt gehasst werden. Wir werden von der Welt gehasst werden, wenn wir Nachfolger Jesu sind. Und ich möchte einfach mal sagen, wir sind alle Nachfolger Jesu. Es gibt nicht Christen, die keine sind, und es gibt nicht Christen, die welche sind. Wir sind alle Nachfolger Jesu. Solange wir, wenn wir auf den Fahrweg oder auf die Spur gehen mit Jesus Christus hinterher, dann werden wir Leid ertragen müssen. Also, mit anderen Worten, wir brauchen nicht uns wundern, wenn wir ungerecht behandelt werden. Und hier spricht es von ungerechter Behandlung. Die nächste Frage, die David stellt, erklärt, wo vom Übermut des Gottlosen wird der Elende bange, möge doch vor der Arglist die betroffen werden, die sie ausgeheckt haben. Der Übermut des Gottlosen wird dem Elenden bange. Wovon spricht er? Er spricht von einer Menschen, die in Machtposition sind und das ausnutzen. Er ist stolz und er verfolgt die Gerechten. Das ist sein Ziel. Das macht er. Er nutzt es aus. Der Gottlose tut das nicht nur durch Zufall oder weil es ihm gerade in den Sinn kommt. Nein, er plant es, die Armen und Gerechten zu quälen. Er plant es, die Armen und Gerechten zu quälen. Von Gottes Seite her sollten sie sich eigentlich den Armen annehmen und sie versorgen, nicht verfolgen. Das ist, was die Schrift sagt. Wer die Mittel hat, soll sie den Armen geben. Aus 3. Mose 19, Vers 10 wird deutlich, dass die Reichen die Felder so bebauen, dass dann genug Nahrung ist für die Armen, dass dann Nachlass ist. Das ist ein Sozialsystem, hat es damals schon im Alten Testament gegeben. So haben die es gedacht. Aber selbst heute erleben wir, dass die Reichen immer reicher werden und nicht das Interesse haben, das Sozialsystem zu unterstützen. Ich meine das richtige Sozialsystem. Ich meine jetzt nicht, dass jeder alles kriegt für nichts, sondern sie sollen arbeiten. Wer arbeitet, der soll auch essen. Aber der Punkt ist hier, dass die Reichen und die Mächtigen das so weit treiben, dass sie die zu Sklaven machen. Denn der Gottlose, sagt er im Vers 3, denn der Gottlose rühmt sich seiner Gelüste, seines Herzens und seiner Habsüchtige, und der Habsüchtige sagt sich los vom Herrn und lästert ihn. Er sagt, ach, den gibt's doch gar nicht. David beschreibt die Gottlosen als jemand, der die Ungerechtigkeit aus dem Herzen tut. Und das wissen wir, das haben wir gelernt. Aus Markus und anderen Versen, aus anderen Büchern der Bibel. Es ist ein tiefstehender Wunsch, was ihn immer er kann, es gegen Gott zu tun. Und das bedeutet, dass die Gerechten zu verfolgen und zu quälen. Die Beschreibung trifft gut auf verschiedene Leute zu, vor allen Dingen auf den Antichristen, der gegen Gott natürlich streitet. Aber es ist das ganze Weltsystem. Das ganze Weltsystem, das gegen Gott ist. Und wir erleben das. Da brauche ich euch nicht drüber viel aufklären. Die Feindschaft gegen Gott geht so weit, dass sie behauptet wird, es gibt keinen Gott, obwohl der Feind sehr wohl weiß, dass der Gott, der Schöpfer und Erhalter der Himmel, Erde und Macht besitzt. Das weiß er wohl. Der Teufel weiß, dass es den Gott gibt. Und er ist der Herrscher, das ist der Herr über diese ungerechte Welt. Aber trotzdem sagen sie sich, er existiert nicht. Das ist, wie der Ungerechte denkt und handelt. Selbst viele Gläubige handeln so leider, weil sie meinen, Gott sieht es nicht, was sie tun. Denn sie werden nicht gerichtet für ihr Verhalten. Das ist dieser Fehltrug. Das ist auch der Fehltrug, den wir manchmal haben. Gott sieht das nicht, meine Gedanken kennt er nicht. Gott sieht doch gar nicht, was ich sehe. Ich kann überall hingucken, kann alles genießen. Gott weiß doch nicht, dass ich nicht ganz ehrlich bin. Gott ist doch nicht da, wo ist er denn? Diese Gedanken kommen. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen, alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Denkt dran, an die Vergangenheit. Es hat Zeugnisse gegeben, die genauso gehandelt haben. Und Gott hat mit ihnen auch so gehandelt, nach seiner Art und Weise. Da war Belthasar, mein Sohn hat dein Herz nicht gedemütigt. Folgendes, was er sagt, obwohl du alles wusstest, sagt er in Daniel 5, Vers 23, obwohl du alles wusstest, sondern du hast dich um den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht und du hast deine Gewalttaten, gewaltigen deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken und du hast die Götter aus Gold und Silber, Erz und Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und allem deinen Wegen sind, hast du nicht geehrt. Vers 30. In derselben Nacht wurde Belthasar, der König der Chaldäer, umgebracht. Es gibt ein zu weit. Das ist die Welt. Aber der Gedanke ist der gleiche. Es gibt keinen Gott. Was tut er denn? Er greift doch gar nicht ein. Wir können doch machen, was wir wollen. Können uns angucken, was wir wollen auf dem Internet. Wir können doch Steuerbetrug machen, wo immer das funktioniert. Ist doch ganz egal. Gott sieht das nicht. Hört zu Herodes. Es ist nur der Anfang dessen. Ich meine, wir denken selber so, aber die Welt denkt noch viel mehr, noch viel extremer. Herodes gab nicht die Ehre und starb auf der Stelle von Würmer zerfressen. Mit anderen Worten, Gott richtet an gewissen Punkten, richtet er die Welt schon. Aber wir müssen nicht unbedingt mit gerecht sofort rechnen. Warum nicht? Weil Gott eine Antwort darauf gibt, in einigen der Bibelstellen des Neuen Testaments. Hört mal zu, was er direkt darauf sagt, wenn Leute denken, Gott ist nicht da. 2. Petrus 2, Vers 3 und 4. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleiben alles so, wie es von Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Ist ja nichts verändert. Hat nichts. Und das ist in der Zeit, in der wir leben, nebenbei. Und dann ein paar Verse weiter sagt er, der Herr zögert nicht der Verheißung hinaus, wie etliche es für eine Hinauszögerung halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er will, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber von der Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Es gibt ein Ende. Und das Ende ist brutal. Aber nicht wirklich brutal, denn es ist vorherbestimmt, es ist gesagt, wir können es sogar lesen. Wir wissen, was die Konsequenz ist und trotzdem hören wir nicht zu. Was für die Welt ein Versagen Gottes ausgelegt wird, ist in Wahrheit die Gnade, mit der Menschen Zeit zur Buße bekommen, damit sie nicht in das Gericht und die ewige Verdammnis geraten. Für uns, ganz persönlich hier in der Ecksteingemeinde, für uns ist das ein Aufruf, Menschen zu Jüngern zu machen. Denn es gibt noch die Zeit der Gnade. Es gibt sie noch. Gott ist noch geduldig. Aber wie lange? Wisst ihr das? Kann mir einer sagen, wie lange er noch geduldig ist? Die Antwort haben wir nämlich nicht. Deshalb, jeder Mensch, der zum Jünger Jesu gemacht wird, ist einer weniger in der Hölle, einer mehr im Himmel. Denkt dran, auch wir als Eltern. Jeder, der noch nicht glaubt, es ist eine Warnung, jetzt und heute, tut Buße, solange Gott noch zu finden ist. Seid nicht leichtfertig wie die Menschen, die David im Psalm 10 beschreibt. Es gibt einen Gott. Dieser Gott wird jeden richten und Gerechtigkeit schaffen, wie er es in der Bibel versprochen hat. Er wird Gerechtigkeit schaffen und Gerechtigkeit ist eine Ermutigung für die, die Jesus glauben und die ihm nachfolgen. Aber für die, die ihn nicht glauben, ist das ein Gericht. Und ich möchte nicht euch, ich könnte jetzt stundenlang darüber sprechen, was die Gerechtigkeit Gottes bedeutet. Er wird Recht schaffen, absolutes Recht. Er sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigengeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Darin aber besteht das Gericht, das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihr Werke waren böse. Und er sagt am Ende dieses Kapitels, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Ihr seid schon im ewigen Leben, die an den Sohn Gottes glaubt. Und das ist das Verrückte an der Sache. Wir leben schon ewiglich. Wir sind in dem Prozess des ewigen Lebens. Wir sind noch im Heiligungsprozess, aber wir leben ewig. Wer an den Sohn Gottes nicht glaubt, sagt er gleich im gleichen Satz, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Und ihr habt gehört von dem Zorn Gottes gerade eben, was er gemacht hat mit dem König. Aber weil er gegen Gott gedacht hat, tot. was war mit Herodes? Er wurde von Würmern vor den Augen der Menschen zerfressen. Das kann Gott tun. Das kann das Resultat Gottes Zorns sein. Ich sage nicht, dass es immer ist, aber es kann sein. Dieser Abschnitt sagt, dass Jesus Christus nicht zum Gericht gekommen ist. Das ist wahr, er kam, um Gnade und Rettung zu geben. Wie gesagt, er kommt nicht das nächste Mal in einer Krippe, sondern er kommt das nächste Mal in Herrlichkeit. Wie gehen wir aber damit um? Wie gehen wir damit um? Was ist damit dahin, was wird bis dahin geschehen? Die Gottlosen werden weiter ihr Unwesen auf Erden treiben. Es scheint so, als würden sie damit Erfolg haben. Das ist das Verrückte an der Sache. Wir stehen da und wir denken um uns herum, wieso wird dieser Typ oder diese Leute so Wohlstand, so reich, so, die haben alles. Scheint so. Nur Frieden im Herzen haben die natürlich nicht. Guckt euch die Situation im Nahen Osten an. Schaut euch die Situation in der Ukraine an. Schaut euch die Leute, was die machen und wer die Kriege führt. Denen geht es scheinbar gut. Erdogan zum Beispiel, nur einer von vielen, der Gott gegen Gott wirkt, der hat sich einen Palast von 1100 Zimmern gebaut im Naturpark. Keiner macht was, weil er die Macht hat. Und er sagt, es gibt keinen Gott, nicht den Gott, den die Schrift sagt. Und so gibt es viele andere Herrscher, die meinen, sie können machen, was sie wollen. Vers 5, seine Unternehmungen gelingen immer hoch droben sind seine Gerichte, fern von ihm. Er tobt gegen alle, die seine Gegner. Er spricht in seinem Herzen, ich werde niemals wanken, nie und nimmer. Wird mich ein Unglück treffen. Der Gottlose ist so sicher, dass er hemmungslos seine Pläne weiterverfolgt. Was kann ihm schon passieren? Ich habe Erfolg, ich habe Macht. Wer will sich gegen mich wehren? Ich mache, was ich will. Es ist für ihn undenkbar, dass er zu Fall kommt. Und genau das ist ihm sein Unglück. Kurze Erinnerung, was ist mit den Männern geschehen, die sich so im Herzen gedacht haben, es gibt keinen Gott. Denken an Balthasar, Herodes, Cäsar, Napoleon, Hitler, Saddam Hussein, Gaddafi und so weiter. Und das sind die Großen. Was sind das mit den kleinen Herrschern, die denken, sie wissen, was sie machen und sind furchtlos gegen Gott? Was ist mit ihnen geschehen? Es werden aber noch viele folgen. Die meinen, sie seien unantastbar. Und sie werden Gott nicht die Ehre geben. Sie wollen das nicht. Sie sagen, David sagt darüber, sein Mund ist voll Fluch und Trug und Bedrückung. Unter seinen Zunge verbirgt sich Leid und Unheil. Solche Menschen sind skrupellos, weil sie denken, sie sind unantastbar. Wie gesagt, unantastbar. Und sie denken, dass Gott nur eine Einbildung der Schwachen ist. Erlauben sie sich alles und benutzen Menschen zu ihrem eigenen Nutzen, zu ihrem eigenen Vorteil, werden einfach benutzt, wir Menschen. Und es ist im Großen, wir denken jetzt immer nur an die ganz großen Leute, die Macht missbrauchen, aber passiert das nicht auch im Kleinen? Hören wir nicht immer wieder von unmöglichen Situationen, wo Menschen andere gebrauchen? Menschenhandel ist nie größer gewesen als jetzt zu dieser Zeit. Wo Menschen einfach gebraucht werden, weil sie sagen, sie haben Macht über und keiner kann ihnen irgendwas antun. Denk nicht, und das ist auch im Kleinen. Zum Beispiel, was passiert, wenn eine Frau vergewaltigt wird? Was denkt der Mann? Genau die gleichen Gedankengänge. Ich bin stärker, mir kann keiner was. Was ist mit Kindermisshandlung? Was ist, wenn Kinder umgebracht werden? Gleicher Gedankengang. Es gibt keinen Gott. Ich habe ein Anrecht auf meine Freiheit, auf mein eigenes Recht. Ich nehme das, was ich will. Das ist die schreckliche Seite der ganzen. Die schreckliche Seite ist, dass in uns allen die Gefahr lauert, so zu handeln. Aber auch um uns in klein die Gefahr lauert. Er sagt im Vers 8, er sitzt im Hinterhalt in den Dörfern im Verborgenen, ermordet er den Unschuldigen, seine Augen spähen den Wehrlosen aus. Also das ist geplant, Leute. Das ist nicht so. Und das ist jetzt, das ist zu seiner Zeit, können wir uns das vorstellen, wo David gelebt hat. Aber das Herzstück des Ganzen ist heute noch so. Es ist nicht etwas, was durch Zufall passiert. Die Leute planen das. Nichts Gutes ist über den Gottlosen zu lesen. Was er über des Gerechten sagt, soll ihn zerstören, ihm Leid, Schwierigkeiten beibringen. Zudem ist der Gottlose ein Feigling, überlegt mal, im Hinterhalt. Er ist ein Feigling. Er will gar nicht gesehen werden. Er macht das. Er ist feige, weil er im Hinterhalt alles macht und auf Unschuldige losgeht. Ja, jetzt ist aber die Frage, die große Frage, wie sollen wir in so einer Situation reagieren? Wie sollen wir in so einer Situation reagieren? Wie kann Gott in so einer ungerechten Situation die größte Ehre gegeben werden? Das ist die Frage. Was machen wir daraus? Denkt daran. Und alles, was ihr tut, das tut dem Außenherzen als für den Herrn und nicht für den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn zum Lob das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, den Herrn. Kolosser 3, Vers 23 und 24. Wir werden von Gott aufgerufen, nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Und das macht das so extrem schwer. Ich weiß, wenn wir an Seelsorge gedenken, am EBTC, dann ist das immer so eine Situation. Alle denken immer nur an das Opfer. Aber was ist mit dem Täter? Jeder denkt an, es ist immer einseitig. Nein, das ist nicht einseitig. Wie gehst du damit um? Wie würdest du denn einer, der falsch gehandelt hat und Buße tut, auf den richtigen Weg bringen und ihn helfen, das Richtige zu sehen, Gott die Ehre zu geben mit seinem Leben, umzukehren von seinem falschen Gedanken, von seinem falschen Handeln? Wie würdet ihr damit umgehen? Matthäus 5, Vers 39 bis 42 sagt, ich sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so bitte ihn auch die andere da. Und dem, der mir mit dir vor Gericht geht und deinen Hemd nehmen will, das lasse auch noch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm die zweite. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns misshandeln lassen. Das ist überhaupt nicht damit gesagt. Aber die Perspektive ist einfach, was gibt Gott die Ehre in den Situationen, in der wir sind? Wie können wir Gott verherrlichen? Ich würde niemals raten, jemand, der missbraucht wird von einer anderen Person, das geschehen zu lassen. Der hat absolut Recht, sich zu verteidigen, beziehungsweise das Recht zu bekommen vom Staat. Aber trotzdem, die größere Frage ist, wie kriegt Gott die Ehre? Und Jakobus gibt sogar Zeugnis von dem Verhalten der Gerechten. In Jakobus 5, Vers 6, ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, er hat euch nicht widerstanden. Wow. Er hat euch nicht widerstanden. Ich habe sehr viel mit Missionaren gearbeitet und da war eine Situation, wo die gefragt haben, wie sollen wir uns da verhalten in so einer Situation? Wir werden umkesselt vom Feind und wir wissen, dass der Feind uns umbringen will. Da sind 20 Leute und da kommt ein Hubschrauber, der kann aber nur 15 Leute aufnehmen. Wer sind die 5, die zurückbleiben werden? Und der Christen? Das Verrückte war, das war eine ethische Frage auch gleichzeitig. Das ist ein Problem, ne? Keiner ist geflogen. Alle sind umgekommen. Keiner wollte ins Flugzeug. Keiner. Das ist eine wahre Situation. Keiner wollte gehen. Ist das richtig? Das ist eine Frage. Der Punkt ist aber dieser, dass wir die Einstellung haben müssen, den anderen höher zu achten als uns selbst. Und Vers 9 sagt er, er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im dichten Gebüsch. Er lauert, um den Elenden zu fangen. Er fängt den Elenden und schleppt ihn fort in seinem Netz. Er duckt sich, kauert nieder und durch seine starken Pranken fallen die Wehrlosen. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat es vergessen. Er hat sein Angesicht verborgen. Er sitzt, er sieht es niemals. Gott sieht alles. Gott sieht alles. Er wird am Ende den Wehrlosen nicht übersehen. Auch wenn wir das manchmal meinen. Wir dürfen uns nicht trügen und betrügen lassen. Wir dürfen es nicht. Was wichtig ist in der ganzen Sache, dass wir in diesen Momenten des Misshandelns oder der Not, dass wir einen festen Glauben auf Jesus, auf Gott haben. Dass wir feststehen und wissen, woran wir glauben. Dass wir eine feste Überzeugung haben. Und jetzt sagt der Psalmist, ruft er den Herrn an in Vers 12 und sagt, steh auf, oh Gott, erhebe, oh Gott, deine Hand, vergesst die Elende nicht. Warum soll der gottlose Gott lästern und seinen Herzen denken, dass du nicht danach fragst? Du hast es wohl gesehen, denn du gibst auf den Elenden und Krankungen Acht und es ist in deine Hand zu nehmen. Der Wehrlose überlässt es dir, du, der Helfer der Weisen bist. Zerbreche den Arm der Gottlosen und den des Bösen. Suche seine Gottlosigkeit heim, bis du nicht mehr von ihm findest. Also hier ruft der Psalmist, ruft David um das Gericht Gottes. Die Zuversicht der Gläubigen baut sich einzig und allein auf einen soliden Glauben auf den Gott der Bibel und seine Gerechtigkeit. Nichts anderes. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Hört sich so interessant an, aber das ist genau der Punkt. Keiner kommt zum Vater als durch mich. Keiner hat den Zugang durch mich. Ich bin das Leben. Wir müssen den anbieten, der uns in der Hand hält und der uns auch beschützt. Die Bibel muss sich nicht beweisen, sie hat sich bewiesen. Der Prüfstand ist, es gibt keinen Prüfstand, der sagen kann, die Bibel ist nicht wahr. Und deshalb können wir uns total auf sie verlassen. Und die letzten Verse, da sagt er, spricht es über die Ruhe der Bedenken im Glauben. Der Herr ist König, immer und ewig. Die Heidenvölker sind verschwunden aus dem Land. Das Verlangen der Elenden hast du, o Herr, gehört. Du machst ihre Herzen fest. Leist ihnen dein Ohr, um der Weisen Recht zu schaffen und dem Unterdrückten, damit der Mensch von der Erde nicht weiter Schrecken verbreite. Der Punkt ist, was ich schon am Anfang gesagt habe, es gibt ein Happy End. Das ist klar. Aber der ganze Prozess dadurch zeigt auch, dass 1. Korinther 10, 13 wahr ist. Wir werden durchs Leid hindurchgehen. Wir werden durchs Leid hindurchgehen. Wann wird das alles geschehen? Wann wird endgültig Gerechtigkeit sein? In Matthäus 24, Vers 12 und 13 gibt er uns eine Antwort. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, die Liebe in vielen erkalten wird, aber wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das Ausharren, davon spricht der Psalmist auch. Wir müssen auf Gott sehen und wir werden diese Sachen erleben um uns herum. In Hebräer 2, Vers 14 und 15, ich will das nur mal zitieren, damit wir verstehen, womit wir zu tun haben. Da nun die Kinder das an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Jesus Christus hat das selber miterlebt. Dann er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzt, der die Macht hat, des Todes hat. Nämlich den Teufel und alle diejenigen befreit, die durch des Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Der Punkt ist hier, er sagt, das ganze Leben hindurch, das ganze Leben hindurch werden einige von uns Knechtschaft erfahren. Was lernen wir daraus? Was ist das, was wir daraus lernen sollen aus dem Ganzen? Was will David, was sagt uns die Schrift, was sollen wir aus Not lernen? Wir müssen mit der Not rechnen, das ist das Erste, das habe ich am Anfang gesagt. Und wenn sie da ist, Gott in unserer Not die Ehre geben, indem wir willig leiden für das Evangelium Christi. Wir müssen ihn im Vordergrund haben und das Evangelium. Zweitens, es gibt einen Weg durch die Not, der baut sich allein auf einen festen Glauben, das vollbrachte Werk Jesu Christi auf. Und genau das wollen wir gleich gemeinsam feiern, indem wir auch das Abendmahl feiern und genau an das Werk Jesu Christi erinnert werden, das er für uns vollbracht hat. Und was sagt es? Wir sollen nicht nur daran erinnert werden, und bis er wiederkommt. Das ist genau der Punkt. Das Abendmahl erwartet und weiß, dass hier unter uns Menschen leben, sind, die leiden. Und die ihre Sicht und einen Blick wieder auf Jesus Christus werfen müssen. Und verstehen und erinnert werden müssen, dass er wiederkommt, um Gerechtigkeit zu schaffen. Und das wollen wir genau tun. Lass mich beten und dann singen wir noch ein Lied oder zwei. Okay. Vater Gott, wir möchten dir danken. Danke dir für dein Wort. Danke dir für den Psalmisten, aber noch viel mehr, Herr, für deine Güte und Gnade, die du uns erweist, Herr. Deine Gnade, dass du uns immer durch diese Dinge hindurch leitest, in denen wir uns befinden, die Nöte, in denen jeder Einzelne sich in gewisser Weise befindet. Und wir wissen und wir können auf dich total vertrauen, weil dein Wort es offenbart hat. Selbst der Psalmist David hat es deutlich gemacht, dass er ein Happy End hat, dass er auf ein Happy End geguckt hat, auf dich geschaut hat. Und Herr, wir wissen es noch viel mehr, wenn du hast den Preis bezahlt. Du hast den Teufel entmachtet. Und wir können mit Gewissheit auf dich zurückschauen, auf dich vorausschauen auch und zurückschauen, dass du wiederkommen wirst in Herrlichkeit und Gerechtigkeit schaffen wirst. In Jesu Namen. Amen.